liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu Law and Beyond für die Ohren. Ich sage jetzt einfach diesmal keine Episodennummer, weil ich habe die Tendenz, mich da sowieso zu vertun. Wir sind, also ich bin der Patrick Heinz, hallo. Dann kennt ihr die...
Theresa Kamp, hallo, freut
genau.
mich.
Dankeschön. Ich weiß nicht, irgendwie müssen wir in diesem Intro, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen sagen soll, oder ob ich, weil wenn du neben mir sitzen würdest, dann hätte ich jetzt ein Zeichen gegeben, so, jetzt sag du deinen Namen, das hat es nicht geklappt, das tut mir unglaublich leid. So, aber wir sind auch nicht alleine, sondern wir haben heute auch wieder eine großartige Gästin, die Dunja Khalil. Hallo, liebe Dunja.
Hallo.
Freuen uns voll, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
Absolut, sehr, 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 sehr gerne. Ja, worüber wollen wir heute, oder weißt du was, liebe Dunja, es kennen dich vielleicht noch nicht alle Menschen da draußen. Wärst du so lieb, ein bisschen zu erzählen, wer du denn bist und was du denn so machst den lieben langen Tag?
Ja, klar, gerne. Ja, also ich studiere Jus, also Rechtswissenschaften am Juridikum mit dem Fokus auf Menschenrechte, insbesondere Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsrecht. Und ich habe eigentlich immer schon neben dem Studium sehr viel gearbeitet, sowohl in Kanzleien als auch in Institutionen wie zum Beispiel der Arbeiterkammer oder NGOs. Und in den letzten 4 Jahren habe ich mich vor allem in einer NGO, die sich zu Antirassismus engagiert. Da habe ich mich halt sehr viel eingebracht in den letzten 4 Jahren. Bin da selbst Rechtsberaterin und bin aber auch Rechtsberaterin in anderen Organisationen. Also manchmal verliere ich selbst den Überblick. ich bin zum Beispiel bei der Dokustelle auch, die antimuslimischen Rassismus dokumentiert. Dann im Big Sibling Kollektiv, die befassen sich mit rassistischer Polizeigewalt und sind da sehr aktiv. Dann aber auch im Frauenrechtsbereich, da sowohl national als auch international, also international zum Beispiel so Organisationen wie WILP, also Women's International League for Peace and Freedom, wo ich da auch Themen reinbringe wie Intersektionalität oder auch Social-Media-Seiten wie All That Sexism, die mich auch immer wieder zu Rechtsfragen kontaktieren. Und ja, also ich engagiere mich da zu unterschiedlichsten menschenrechtlichen Themen im internationalen und nationalen Bereich und ja, versuche mich da ein bisschen beschäftigt zu halten und habe auch vor kurzem eine Ausbildung zur Trainerin gemacht, wo ich jetzt auch selbstständig Workshops und Trainings geben kann zu gewissen Themen eben im Antirassismusbereich. Und ja, ich glaube, das reicht.
Ja, ich sage, das reicht, aber ja, es klingt, als würde dir tatsächlich nie fad werden.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wahnsinn. Also du bist ja offensichtlich sehr, sehr viel beschäftigt.
Ja, also es ist mir auch nach einer Zeit, muss ich sagen, ein bisschen zu viel geworden. Jetzt bin ich auch gerade eigentlich in Bildungskarenz und nebenbei in einer Kanzlei geringfügig, um da auch ein bisschen was zu machen. Aber ja, es ist viel. Aber besser als, ich sage immer mehr, ich habe lieber mehr zu tun als weniger.
Das ist ein sehr schöner, auch in einem anderen Kontext, unternehmerischer Ansatz, den man auch immer wieder sagt, dass es, wenn man selbstständig ist, ist es auch immer besser. Ich bin ein Gummiband, das fast kurz vom Zerreißen ist, also mir ist extrem fad, weil ich aber trotzdem meine laufenden Kosten. Ich meine, das sind alles extrem spannende und extrem wichtige Sachen, aber am Ende des Tages, bei manchen von diesen Dingen, denke ich mir, wäre es dir nicht auch lieber, wenn das gar nicht notwendig wäre?
Ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich ja auch immer wieder, wenn ich da in dieser ganzen, ich nenne sie immer Weltretten-Bubble, wenn ich da zu tief reinfall, was ich eigentlich machen würde, wird es das alles nicht geben. Also ich bin ja sehr viel in diesen Bereichen, wo ich mich sehr stark mit den Problemen unserer Gesellschaft auseinandersetze. Und das tue ich ja auch nur, weil es das gibt. Und wie viele schöne Dinge könnte ich tun, wenn es das nicht gäbe, frage ich mich oft, ja.
Ja, klar. Und sag, wenn, du sprichst ja öfters über das Thema oder Themen, die mit Rassismus zu tun haben, mit White Supremacy zu tun haben, mit Intersektionalität zu tun haben, und du siehst das Ganze auch immer durch eine juristische Brille. Wie ist denn nach deiner eigenen Wahrnehmung, wie ist denn das so? Haben wir da in Österreich eigentlich gute Instrumentarien, um Sachen einzufangen und zu sagen, ich meine, du bist ja auch in mehreren Beratungsstellen, wenn sich jetzt jemand an dich wendet, der oder die Erfahrungen gemacht hat im Alltagsleben, dass diese Person aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion oder weil sie gelesen wird als eine Person, die einer bestimmten Religion zugehörig wäre, wenn die jetzt beschimpft wird, vielleicht attackiert wird, wie ist da so deine Wahrnehmung? Kann man da ganz klar sagen, ah ja, wenn ich jetzt zu einer Polizeistation gehen würde, dann würde dann jeder Polizist gleich wissen, aha, naja, das ist ganz klar was, oder ist es, sind wir da vielleicht in einem Bereich, wo es leider nicht so klar ist, wie es vielleicht in der Praxis gut wäre?
Also zum einen, also das unterscheidet sich je nachdem, in welchem Bereich man ist, würde ich sagen. Also zum Beispiel jetzt, weil du das Beispiel Beleidigung genannt hast, da gibt es jetzt zum Beispiel für die rassistische Beleidigung rechtlich schon Erleichterungen, weil die Beleidigung an sich ja nach dem Strafgesetzbuch ja ein Privatanklagedelikt ist. Aber wenn das Element des Rassismus hinzukommt, dann wird es zu einem Ermächtigungsdelikt und man kann sozusagen ohne einem Kostenrisiko da eine Anzeige erstatten bei der Polizei, weil die Beleidigung an sich wäre ja ans Gericht zu stellen und eine rassistische Beleidigung kann dann bei der Polizei angezeigt werden. Also da sind so kleine Erleichterungen sozusagen für Betroffene, die da gegeben sind. Aber in ganz vielen Bereichen würde ich eigentlich sagen, dass wir da noch sehr viel zu tun haben, weil gerade wenn es vor allem um den Zugang zum Recht geht, sind wir ziemlich schlecht, würde ich sagen. Das erlebe ich, habe ich einfach in den letzten Jahren sehr stark bei den Betroffenen erlebt, dass sich viele einfach das Kostenrisiko finanziell nicht leisten können, weil sie finanziell nicht so gut aufgestellt sind und dadurch der Zugang zum Recht dann eigentlich nicht wirklich gewährleistet ist für diese Personen. In bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Gleichbehandlungsgesetz, da gibt es, weiß nicht, die Gleichbehandlungskommission, die dann kostenlos zur Verfügung steht. Die kann aber auch nur ein Gutachten erstellen, das dann rechtlich nicht verbindlich ist. Das kann man, sagt man, zwar zusätzlich als Beweismittel nehmen, wenn man dann vors Gericht zieht, aber um überhaupt vors Gericht ziehen zu können, muss man ja auch schon sozusagen ein gewisses Risiko eingehen können und das können viele nicht. Und da bin ich der Meinung, müssten wir uns eigentlich mehr überlegen, wie wir da bessere Bedingungen schaffen können, damit Betroffene zu ihrem Recht kommen und sich da auch nicht fürchten, sich gegen solche schrecklichen Erfahrungen selbst zu wehren.
Und wenn du hast ja auch erwähnt, also wenn zum einen, man kann jetzt bei manchen Dingen zur Polizei gehen, aber es kann ja auch sein, dass solche Erfahrungen, man hört es leider immer wieder, dass die Personen, die sich hier eigentlich fast als Täterinnen auch, also leider als Täterinnen auch auftreten, dass die teilweise auch der Polizei zugehörig sind. Du hast ja gesagt, in dem Bereich bist du ja auch ein bisschen tätig, auch ein bisschen so beobachtend. Wie sind da deine Wahrnehmungen? Wie schaut es da aus in Österreich? Weil ich kann mich nur erinnern, dass zum Beispiel der Innenminister Karl Nehammer in einem Interview am, ich glaube, 5. Juli des letzten Jahres klarerweise, 2020, auf die Frage von Journalistinnen, ob es denn, also das war noch so wie Black Lives Matter in Österreich gerade noch viel debattiert wurde, ist er gefragt worden, ob es denn ein Rassismusproblem gäbe in der in der österreichischen Polizei. Und da hat er gesagt, nein, das könnte er kategorisch ausschließen. Es gäbe kein Rassismusproblem in der österreichischen Polizei. Was es gibt, sind manche faule Äpfel. Also das ist, was man, oder schwarze, nein, Entschuldigung, er hat dezidiert gesagt, schwarze Schafe, was ich auch eigentlich ein bisschen schwierig finde. Aber das ist das, was man halt auch aus Amerika immer wieder hört, wenn Polizistinnen vor allem schwarze Menschen verletzen, vielleicht sogar töten, dass man dann gesagt hat, naja, das sind ja nicht alle Polizistinnen, sondern das sind some bad apples, sagt man im Englischen. Und sowas hätte ich halt leider auch ein bisschen gehört in Österreich. Aber du hast dich ja sehr eingehend mit, glaube ich, auch über längere Zeit damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Wie ist so deine Wahrnehmung in dem Bereich?
Ja, also im Bereich Polizei ist Österreich auf jeden Fall nicht sehr gut fortgeschritten, würde ich jetzt sagen. Also wir haben in Österreich leider ein sehr großes Problem mit Polizeigewalt und auch deshalb auch vielen Dank, dass du das ansprichst, auch im Zusammenhang mit der Beleidigung, weil gerade wenn ich Betroffenen sage, sie können zur Polizei gehen und die rassistische Beleidigung anzeigen, kam in 9 von 10 Fällen zurück, dass die Betroffenen gemeint haben, die Polizei sagt, sie ist nicht zuständig, weil sie das nicht wissen oder weil sie es nicht sein wollen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall werden oft Betroffene dann wirklich tatsächlich von der Polizeistation weggeschickt mit dem Argument, wir sind ja gar nicht zuständig, wo man sagen muss, entweder braucht es eine Nachschulung oder Sonstiges, aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Und jetzt ganz allgemein Polizeigewalt in Österreich, also es belegen nicht nur Studien, dass wir ein Riesenproblem haben mit Rassismus und der Polizei, und zwar systematisch und auch wirklich institutionell, sondern auch meine Beratungstätigkeit oder wenn man sich eben mit Betroffenen unterhält, wie oft sie von der Polizei in letzter Zeit kontrolliert wurden. Oder also da ist ganz klar erkennbar, dass da in Österreich noch viel zu tun ist. Und was man da auch bedenken muss, weil viele ja sagen, naja, rassistische Polizeigewalt in Österreich, jetzt wollen wir mal ein paar Zahlen sehen oder jetzt wollen wir ein paar Fälle sehen, die wirklich erfolgreich waren gegen die Polizei. Also man muss da ganz klar sagen, es gibt in Österreich keine Organisation, die irgendwie da repräsentative Zahlen hätte. Und man muss ganz klar sagen, jeder einzelne Fall, der da gemeldet wird, ist ein Fall zu viel. Und es ist jedenfalls sehr besorgniserregend zu sehen, wie viele Fälle in verschiedensten Organisationen gemeldet werden und zusätzlich auch die ganzen Studien, die in diesem Bereich veröffentlicht wurden. Also gerade im Jahr 2018, ich glaube im November war das, sind 2 wesentliche Studien veröffentlicht worden. Die eine ist vom Justizministerium im Auftrag gegeben, die hieß Studie über den Umgang mit Misshandlungsvorwürfen gegen Exekutivbeamte. Die ist vom Austrian Center for Law Enforcement Sciences, also abgekürzt ALES, ALES, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber da wurden jedenfalls sämtliche Fälle von polizeilichen Misshandlungsvorwürfen, die im Zeitraum zwischen 2012 und 2015 waren und in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Wien und Salzburg gefallen sind, überprüft. Und in diesen Fällen ging es überwiegend um Vorwürfe gegen Polizisten und Polizistinnen, die Betroffene geschlagen haben sollen. Und da wurden eben 1518 Fälle geprüft von der Staatsanwaltschaft. Und von diesen 1518 Fällen ist nur in 7 Fällen ein Strafantrag ans Gericht gestellt worden. Und in allen weiteren Fällen wurden die Ermittlungen gegen die Beamten und Beamtinnen eingestellt oder es wurde von einer Einleitung, aus welchem Grund auch immer, abgesehen, also von der Einleitung von einem Ermittlungsverfahren. Und in diesen 7 Fällen, in denen dann weiter ermittelt wurde, von diesen 1518 Fällen, ich muss es immer wieder betonen, weil es ist wirklich unglaublich, dass so wenig Fälle tatsächlich dann vors Gericht kamen. Und von diesen 7 Fällen kam es dann zu keiner einzigen Verurteilung. Und es ist also so, dass bei keiner einzigen Beschwerde eine Straftat von einer Beamtin festgestellt wurde. Und da ist auch noch hinzuzufügen, dass die Beschwerdeführer und Beschwerdeführerinnen selbst durch ärztliche Gutachten körperliche Verletzungen zum Teil feststellen lassen haben. Also das ist, glaube ich, bei mehr als die Hälfte der Beschwerdeführerinnen der Fall gewesen, dass man das ärztlich auch festgestellt hat. Und trotzdem kam es zu keiner einzigen Verurteilung. Im Gegensatz dazu, was nochmal eine Ebene höher ist, wurde dann gegen ungefähr 150 Beschwerdeführerinnen wegen Verleumdung ermittelt. Also da sieht man auch wieder dieses, wenn man sich wehrt, kann man dann auch sozusagen weitere Anzeigen oder zusätzliche Anzeigen selbst erhalten, wie zum Beispiel die Verleumdungsanzeige. Und ich finde, diese Studie ist so aussagekräftig und ich habe jetzt keine Schritte mitbekommen, die aufgrund dessen dann irgendwie unternommen wurden. Und die zweite Studie, die 2018 veröffentlicht wurde, war von der FRA, der Fundamental Rights Agency. Die hieß Being Black in the EU und da wurden 6000 Personen von 12 EU-Staaten befragt, die selbst afrikanischer Herkunft waren. Und die Studie hat gezeigt, dass Österreich eine Spitzenposition einnimmt in Bezug auf rassistisch empfundenes Vorgehen von Seiten der Polizeibeamtinnen. Und Da hat zum Beispiel Österreich die höchste Zahl von rassistischen Körperverletzungen gehabt, Racial Profiling, rassistische Beleidigungen und das wenigste Vertrauen in die Polizei war auch in Österreich. Und das sind, finde ich, zwei Studien, die man da gut nennen kann. Und auch die ganzen Organisationen, die es eben in Österreich gibt, die Fälle dazu dokumentieren, sagen immer wieder, dass in den Fällen, die gemeldet werden, auch Ähnlichkeiten bestehen und haben auch wirklich jedes Jahr Forderungen an die Polizei, aber die Polizei reagiert leider nicht wirklich darauf, beziehungsweise muss man auch sagen, dass sie nicht besonders transparent mit ihren Fehlern umgehen, weil es ist ja so, die Polizei ist eine Institution, da sind, weiß nicht, wie viele Polizistinnen, die angestellt sind und natürlich werden da Fehler passieren, also es glaubt ja niemand, dass da keine Fehler passieren, das ist ja total unlogisch und es ist total menschlich, wenn Fehler passieren, aber man muss dazu stehen, man muss das kommunizieren und man muss an den Fehlern auch arbeiten beziehungsweise sich überlegen, was muss man verändern, damit diese Fehler nicht passieren und das passiert einfach gerade nicht.
Ja, ich meine, ich sehe halt auch zwei, also die ganzen Dinge, also danke einmal, dass du das deinem umfassenden Wissensschatz teilst. Ich sehe halt auch zwei große Probleme und das eine ist, diese Angst, die man haben muss, wenn ich mich traue, mit den eigentlich dafür zur Verfügung stehenden Institutionen zu sprechen, dass ich dann ein zweites Mal zumindest einmal vielleicht etwas erfahre. Ich meine, da gab es auch den Fall mit dem jungen Mann in der Seestadt, der auch, er wurde attackiert auf der Straße, vielleicht auch rassistisch motiviert attackiert. Dann wurde die Polizei gerufen, hat er gemeint, dass die ihn eigentlich auch beleidigt haben, weil sie das N-Wort benutzt haben, um sich gegenseitig zu verständigen, dass sie, also die scheinbar als erste am Einsatzort eintreffenden Exekutivbeamtinnen, sollen eben den anderen gesagt haben über Funk, naja, der N ist eh schon da, wir stehen eh schon beim N. Das sind natürlich Dinge, die der junge Mann gesagt hat. Es hatte dann eine Untersuchung gegeben, wo angeblich solche Sachen zumindest in den aufgezeichneten Funksprüchen nicht gefallen sein sollten. Aber wie gesagt, das ist das was er eben so wahrgenommen hatte. Das ist halt dann anstrengend, wenn ich denke, okay, ich müsste jetzt eigentlich mit den jeweiligen Institutionen sprechen und dann droht mir vielleicht, dass ich von denen noch eins drüber bekomme, obwohl ich eh schon mich in einer betroffenen Position fühle. Und wenn ich dann etwas gegen die sage, dass ich dann noch ein drittes Mal eigentlich viktimisiert werde, indem die dann vielleicht sagen, na, das habe ich nie so gesagt und jetzt komme ich dir mit der Verleumdungsanzeige auch noch. Ja. Das ist natürlich sehr unbefriedigend. Und das andere, wie du auch natürlich richtig gesagt hast, die Institution Polizei, die Exekutive, bei denen, ich meine, ich glaube, wir können uns klar sein, wir müssen schon sagen, es gibt sicher Polizistinnen, die sehr, sehr gute Arbeit leisten, die so wenig, also die schauen wollen, ich meine, wir sind alles Menschen, wir haben alle unsere Vorteile, aber es gibt sicherlich Polizistinnen, die schauen, dass sie allfällige Vorteile abstreifen, zumindest wenn sie ihre Uniform anhaben, also zu sagen, dass alle Polizistinnen irgendwas sind, das ist schwierig, weil wenn, ich tue mir immer schwer mit Generalisierungen, weil ich bin aufgewachsen mit Sachen, wo so eine Kronenzeitung geheißen hat, alle Nigerianer sind Drogendealer, wo ich auch gesagt, na, bitte hört's auf, das ist so ein Schwachsinn. Mhm. Aber leider, es gibt es und es gibt solche Leute und einfach immer nur zu sagen, nein, das sind wenige, ist halt vielleicht auch nicht die Lösung. Ich glaube, man muss halt wirklich eine Lösung eines für ein Problem kann es nur geben, wenn ich anerkenne, dass es ein Problem gibt. Und da muss ich halt auch sagen, ich bin da viel kürzer erst mit dem Thema beschäftigt als du, aber nach meiner Wahrnehmung hätte ich mir auch erhofft, von einem so wichtigen Körper, einer so wichtigen Institution wie der österreichischen Polizei, dass man da teilweise ein bisschen mehr signalisiert, dass man für solche Gespräche offen ist und dann wirklich an etwas arbeiten möchte. Aber gut, wenn halt von ganz oben vom Innenministerium gleich einmal gesagt wird, nein, kategorisch, es gibt kein Problem, ja, dann tut man sich natürlich weiter unten auch schwerer. Und ich kenne auch Exekutivbeamtinnen, die halt von sich aus ehrlich sagen, ja, uns ist das bewusst, es gibt ja unter unseren Kolleginnen Leute, die ein solches Gedankengut auch weiter verbreiten, wenn sie die Uniform tragen. Und wir würden da gern was machen, aber wenn halt von oben gesagt wird, es gibt kein Problem, dann gibt es halt natürlich auch keine Instruktionen, da etwas zu verbessern. Es gibt keine Aufforderung, also es gibt auch keine Finanzierung, um vielleicht irgendwelche Studien in Auftrag zu geben. Es gibt keine Finanzierung, dann wahrscheinlich, um irgendwelche Schulungsschritte zu setzen. Das macht alles nicht so leicht. Okay.
Und einfach kein Interesse, also kein Interesse auch da was zu ändern, weil wenn man mit so einer Grundeinstellung kommt, dann zeigt es ja keine Bereitschaft für eine Kommunikation und keine Bereitschaft irgendwie an einem Austausch und an einem, okay, wir hören, da gibt es Kritik, na, setzen wir uns doch zusammen und reden drüber. Also das ist ja auch überhaupt nicht gegeben. Und eh genau wie du sagst, also wenn ich persönlich jetzt die Polizei kritisiere, dann kritisiere ich sie vor allem als Institution und nicht als, schaut euch die paar Polizistinnen an, sondern schaut euch mal das System und die Institution an und kann sie so funktionieren, wie sie ist, oder müssen wir vielleicht auch etwas verändern, wie zum Beispiel Betroffenen von Polizeigewalt mehr Schutz einzuräumen, mehr Rechte zu geben oder Bodycams in jeder Amtshandlung anzuhaben, um das dann später, falls rechtliche Schritte unternommen werden, dann auch benutzen zu können und als Beweismittel nutzen zu können. Oder brauchen wir Kameras an allen Polizeistationen? Können Polizistinnen auch ihre Amtshandlung machen, wenn sie ihre Dienstnummer auf der Uniform tragen? Also es gibt ja genug Möglichkeiten, wie man Betroffenen mehr Schutz gewähren kann, mehr Erfolg sozusagen, ihnen mehr Erfolg garantieren könnte. Aber das alles passiert ja nicht. Und ja, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass da trotz Studien, trotz zahlreicher Organisationen, die das dokumentieren, trotz öffentlicher Diskurs, trotz Black Lives Matter letztes Jahr vor allem, dass da einfach nicht viel passiert. Ich meine, es war, also was schon dazugekommen ist, das muss man schon ansprechen, dass sie dann gesagt haben, also als Reaktion auf die BLM-Debatte in Österreich, haben sie gemeint, dass sie eine unabhängige Beschwerdestelle einrichten möchten, wo sich Betroffene eben kostenlos hinwenden können. Aber im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass die im Innenministerium verankert sein soll. Also wie unabhängig das wirklich ist, ist dann halt auch fraglich.
Ja, also dazu kann ich noch ein bisschen sagen, damit habe ich mich ein bisschen eingehender auseinandergesetzt. Also diese Beschwerdestelle war ja schon, die wurde von den Grünen hineinverhandelt in das Regierungsübereinkommen für 2020 bis 2024. Mhm. Und ja, wie du richtig sagst, also nach den letzten Informationen, die es gegeben hat, weil natürlich die Polizei ist ja dem Innenministerium unterstellt, soll das Ganze angesiedelt sein im Innenministerium. Man ist sich dort schon auch bewusst, dass das vielleicht ein bisschen eine schräge Optik ist, wenn jetzt ganz kurz gesprochen, total salopp formuliert, andere Polizistinnen überprüfen würden, weil das war ja bisher schon so, und dann hat man gesagt, okay, es braucht das was Unabhängiges, jetzt ist das wieder im Innenministerium. Also es gibt ja schon unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das ein bisschen unabhängiger gestalten könnte, aber komplett unabhängig kann es wahrscheinlich in einem Innenministerium, also in einem dem Innenministerium zugeordneten Körper, weiß nicht, ob das wirklich erreichbar ist jemals. Und da gibt es sehr viele Vereine und sehr viele Organisationen der Zivilgesellschaft, die halt sagen, Achtung, wir haben uns das jahrelang angeschaut. Es gab auch offene Briefe von mehreren Stakeholdern in dem Bereich, die gesagt haben, okay, das ist nicht richtig, wenn das wieder im Innenministerium ist. Das Innenministerium hat dann angekündigt, eigentlich einen ersten Entwurf für, weil das sind dann Gesetze, die geschaffen werden, die es geben muss, um eine solche neue Stelle überhaupt einrichten zu können. Die soll auch mit polizeilichen Befugnissen ausgestattet sein, war die letzte Meldung. Also, dass tatsächlich dann dort Personen drin sind, die halt eben als kriminalpolizeiliche Taktiken anwenden können, die tatsächlich überprüfen können und dann auch einen Abschlussbericht schicken können an die Staatsanwaltschaft, damit allfällige, wirkliche strafrechtliche Delikte, die begangen wurden von Exekutivbeamtinnen, dann allenfalls auch strafgerichtlich abgehandelt werden können. Aber leider dieser Entwurf für diese Gesetze, der war für, ich glaube, Herbst letzten Jahres angekündigt und ist bis jetzt leider noch nicht mit der Welt geteilt worden. Also es gibt sehr viele Leute, sehr viele Spezialistinnen, Expertinnen, die gesagt haben, wir warten drauf und würden sich gerne damit auseinandersetzen.
Ja.
Auch viele Mitglieder der Zivilgesellschaft, aber bis jetzt hat man da leider noch nichts gesehen. Also warten wir noch alle drauf. Ich glaube, die Antwort war bisher, glaube ich, eher von der Seite des Innenministeriums, wegen Corona hat man natürlich jetzt alle Energien irgendwo anders hinbündeln müssen. Ja, Corona ist extrem wichtig, aber solche Dinge sind halt auch wichtig. Also man kann einfach nur hoffen, dass dem dann auch irgendwann die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gehen wir kurz ein bisschen weiter. Ich meine, du teilst diese Informationen, die du jetzt hier auch mit uns hier, die du jetzt gerade hier mitgebracht hast, die teilst du auch auf Social Media teilweise. Wollte ich wissen, wie denn da so die Response ist, wenn den Leuten wenn du diese Informationen mit der Welt teilst. Was kommt dann zurück?
Ja, also die Response ist eigentlich gut. Ich bekomme eigentlich ziemlich viel Zuspruch und Nachrichten, also viele, die sich da bedanken. Und es freut mich einfach zu wissen, dass ich mit dem, was ich mache, anderen helfen kann, in ihrem Alltag entweder selbst mit den eigenen Rassismuserfahrungen umzugehen, indem ich versuche, sie eben mit so einem Mindest an rechtlichem Know-how auszustatten. Also ich versuche, ich meine, ich mache es nicht so regelmäßig wie ihr leider, aber ich versuche halt immer wieder so Know Your Rights Postings zu machen und zum anderen hoffe ich auch dadurch eben Menschen, die selbst nicht betroffen sind von Rassismus, also den ZeugInnen, dass ich denen auch irgendwie mehr Wissen geben kann im Sinne von, wie können sie Betroffene unterstützen oder was auch so Dinge wie, was ist eigentlich Rassismus oder was bedeuten diese ganzen Begriffe in diesem Diskurs, einfach um ein besseres Verständnis für das Thema selbst auch einzubringen, weil wenn wir darüber nachdenken, wir haben ja nie über all diese Themen geredet in der Schule jetzt zum Beispiel oder auf der Uni, sondern das sind alles Themen, die man sich entweder selbst aneignet, wenn man es interessant findet oder wenn man sich das selbst aneignen muss, sozusagen durch eigene Erfahrungen in dem Bereich. Und deshalb betone ich immer, wie wichtig es ist, sich da einzulesen, wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen, sich da ständig weiterzubilden, einfach um, wie Topoka Ogette in ihrem Buch sagt, um aus diesem Happy Land, wo wir alle drin sind, auch rauszukommen und zu sehen, wie die Welt so wirklich funktioniert und wie man halt gut Betroffene von Rassismus da unterstützen kann. Genau, und deshalb mache ich das eigentlich ganz gern. Und da habe ich mich auch in den letzten Jahren sehr eben auf den Antirassismus-Bereich spezialisiert und ein bisschen auch Know Your Rights. Ab und zu teile ich eben auch Studien, wie die zwei genannten, die habe ich beide geteilt gehabt, oder spannende Gerichtsentscheidungen. Also da tue ich auch jetzt gerade an einer spannenden Entscheidung arbeiten, dass ich die auch irgendwann raushau. Und ich erhoffe mir mit all dem einfach auch dazu selbst dazu beizutragen, dass wir alle in unserem Wissen um diese wichtigen Themen immer besser werden, weil ich finde, gerade in den letzten Jahren ist deutlich erkennbar, dass wir immer besser werden. Und ich glaube auch daran, dass wir in Zukunft dass uns eine bessere Zukunft erwartet in all diesen Hinblicken, in all diesen Themen. Weil wenn ich mir die letzten Jahre ansehe, also da, wo ich vor 10 Jahren war oder wo unsere Gesellschaft vor 10 Jahren war und wo wir jetzt sind, da ist schon ein Unterschied spürbar und ich glaube, dass wir alle dazu beitragen können, dass diese Veränderung schneller herantretet, als wenn man da jetzt nichts tut.
Super, ja. Ich meine, wenn du sagst, Leute, die sich, du bist ja Teil von ein paar Kollektiven, du machst aber auch eben über deine eigenen Kanäle selber, einfach du als du, als du ja die Information teilt, wenn du jetzt sagst, jemand möchte sich in dem Bereich engagieren, würdest du sagen, geht das eher in einem Kollektiv oder ist das schon auch teilweise möglich als Einzelperson?
Ja, auf jeden Fall. Also als Einzelperson, ich sage sogar gerade als Einzelperson kann man eigentlich mehr machen, weil man so ein bisschen freier ist in der Gestaltung, freier eben auch im Entscheidungsprozess. Also wenn man sich jetzt Organisationen ansieht, die sind ja oft in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis oder haben einen bestimmten Auftrag und müssen dann ihre Arbeit dem Auftrag nach gestalten oder gewisse Leistungen erbringen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und als Einzelperson kann man eigentlich machen, was man möchte. Und gerade im Social-Media-Bereich, also es war ja noch nie so einfach wie heute, schnell viele Menschen zu erreichen. Und daher kann man gerade als Einzelperson, gerade im Social-Media-Bereich, entweder selbst Content erstellen, indem man Postings macht, oder von anderen das teilen. Also man sieht ja, in Social-Media gibt es schon sehr viel und sehr viele Menschen, die schon sehr viel machen an Bildungsarbeit in diesen Bereichen. Und Also ich habe ja auch selbst gesehen, wie schnell das geteilt werden kann oder wie schnell das viele Menschen erreichen kann. Genau, und bei den jüngeren Generationen kommt das eigentlich ganz gut an. Und man merkt das auch auf der Uni oder in den Schulen, also so, wenn ich mit jüngeren Menschen spreche oder wenn ich auf Demos gehe und dann mit jungen Menschen spreche, dass die immer engagierter sind und immer mehr ein Wissen haben. Also diese sogenannte Generation Z beeindruckt mich schon sehr. Ja, also da braucht man sich eigentlich nur umschauen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist cool geworden, irgendwie Wissen in diesen Bereichen zu haben. Weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, da ist einfach ein Interesse da an diesen Themen, weil sie eben nicht an Institutionen oder an Schulen gelehrt werden. Genau.
Ja, ich finde es auch total spannend, das zu hören, was du sagst, weil ich glaube, dass es genau, also dass es extrem wichtig ist, dass man auch darüber spricht und dass es einen Diskurs gibt, weil meiner Wahrnehmung nach war das so, dass wie dieses Thema Black Lives Matter letztes Jahr im Sommer eben auch in Österreich sehr präsent war, das habe ich auch in meinem eigenen Bekanntenkreis irgendwie wahrgenommen, dass da geheißen hat, naja, das ist natürlich ganz fürchterlich und ganz schrecklich und außerhalb jeglicher Diskussion, was da passiert ist. Aber es ist doch kein österreichisches Thema. Es ist ein amerikanisches Thema. Bei uns ist das überhaupt nicht so und wir haben jetzt das Problem nicht. Und das ist irgendwie ganz spannend, wenn, ich meine, du machst das ja deutlich auch, du belegst es auch mit Studien, du bist natürlich da total im Thema, dass das natürlich überhaupt nicht stimmt, dass es nicht ein Problem ist von ganz woanders, sondern dass es auch uns betrifft, natürlich, dass es bei uns so ist. Oder dass es eben ein Thema ist. Und das finde ich halt total spannend, dass du da irgendwie auch, dass man irgendwie sieht, man möchte, glaube ich, auch da gern oder man neigt da eher dazu, das zu verleugnen oder so. Und das ist irgendwie toll, wenn man darüber spricht, weil so, ja, nur so kann sich was ändern. Und du sagst ja auch, dass es sich irgendwie um ein strukturelles Problem handelt. Und ich weiß nicht, gäbe es da etwas, wo du sagst, auf diese Weise könnte man vielleicht besser, weiß ich nicht, besser mit solchen Situationen, auch mit rassistischer Polizeigewalt oder Racial Profiling oder diesen Dingen umgehen? Oder würde dir jetzt irgendetwas einfallen, was man konkret machen könnte?
Also, weil du es auch angesprochen hast, dass es eben nicht, also so wie ich das verstanden habe, dass es eben nicht oft Teil des öffentlichen Diskurses ist. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum so viele versuchen, das durch Social Media zu ersetzen, weil man doch durch Social Media auch Diskurse anregen kann, indem man Inhalte teilt und so verbreitet, dass das an die richtigen Leute kommt und dann irgendwann kommt das an die Journalisten und Journalistinnen und dann haben wir den öffentlichen Diskurs. Also auf jeden Fall braucht es viel mehr Raum in dem öffentlichen Diskurs, nicht nur auf Social Media, also dass Medien darüber schreiben, dass Medien ein Interesse haben, darüber zu sprechen und Menschen einzuladen, die einfach schon in diesen Bereichen sehr lang arbeiten und auch was dazu sagen können und diese Studien zum Beispiel kennen oder was auch immer, also durch ihre Tätigkeit eine Expertise da entwickelt haben, einfach um auch mit Betroffenen selbst zu sprechen und die einzuladen und sagen, okay, wie ist denn das Leben in Österreich in Bezug auf rassistische Polizeigewalt, weil wir alle unterscheiden uns in unseren Lebensrealitäten und es gilt einfach anzuerkennen, dass wir alle unterschiedliche Lebensrealitäten haben und es auch spannend ist und wichtig ist, dass wir voneinander erfahren, was unser Leben denn so prägt oder mit was wir konfrontiert sind, weil ich erlebe es oft, dass es dann zu Diskussionen oder zu einem Austausch zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen von Rassismus kommt und die dann eigentlich ganz überrascht sind, was man doch alles so in Österreich erlebt. Und sie sind überrascht, weil es diese Diskurse nicht in der Öffentlichkeit gibt, in den Medien. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sehr wichtig wäre zu verändern in Zukunft. Und das machen wir ja auch schon durch die Social Media Arbeit, weil die hat auch in den letzten Jahren schon sehr viel bewirkt. Und ja, mal schauen, wie das in Zukunft so sein wird.
Eine kurze Frage, die ich irgendwie noch hätte, ist, die sich jetzt quasi abseits der Social Media, also dass dieser Diskurs, da stimme ich dir vollkommen zu, auch in meiner Unwissenheit erscheint mir das sehr sinnvoll. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Position wärst, wie soll ich sagen, zum Beispiel auch im Bereich des Innenministeriums oder im Bereich der Polizei zu beraten? was könnte man, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es noch nicht ausreichend oder noch keine direkte Möglichkeit oder gute Möglichkeit jetzt für betroffene Personen, sich sicher zu beschweren oder sich irgendwie da an jemanden zu wenden, um Hilfe zu bekommen. Mhm. Würde dir etwas einfallen, um ein bisschen Abhilfe zu schaffen?
Mhm. Ja, also zum einen eben den Zugang zum Recht zu ermöglichen, also zu schauen, wie können wir das Kostenrisiko für Verfahren senken oder Rechtsschutzversicherungen, ob man da sich vielleicht ein System überlegen kann, dass für solche Fälle dann eine Deckung gewährleistet ist, genau Betroffene auch mit mehr Rechte auszustatten, einfach zu realisieren, dass es vielleicht einfach mehr braucht, um eine erfolgreiche Beschwerdemöglichkeit für Betroffene zu ermöglichen. Also wie schon erwähnt, zum Beispiel durch Bodycams, Kameras in den Polizeistationen, die Dienstnummer auf den Uniformen oder ein allgemeines Wissen darum, dass man zum Beispiel Amtshandlungen im öffentlichen Raum filmen darf, solange man es nicht veröffentlicht, wobei es ja auch da sozusagen Möglichkeiten gibt, wenn dann das öffentliche Interesse überwiegt, aber das muss sich dann auch ein Jurist oder eine Juristin ansehen mit der Veröffentlichung, also ist eh auch heikel, aber dass man einfach Betroffene auch über ihre Rechte informiert, Einschulungen für Polizisten und Polizistinnen gibt in Bezug auf, wofür sind sie zuständig, also auch immer wieder da, wegen dem Beispiel auch mit der rassistischen Beleidigung, dass die das ja nicht wissen und die Leute dann zu Gericht schicken, weil sie glauben, es handelt sich um ein Privatermächtigungsdelikt. Ja, und Einschulungen, auch Sensibilisierungstrainings, die vielleicht regelmäßig erfolgen sollten und nicht nur einmal für 2 Tage oder ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie intensiv das ist. Ich habe halt mitbekommen, dass das nicht sehr intensiv sein dürfte. Ja, also in die Richtung würde ich gehen, also sowohl Polizistinnen weiterzubilden, da Trainings zu ermöglichen, als auch Betroffene mehr Schutz und mehr Möglichkeiten für die Rechtsdurchsetzung zu gewähren, sich zu überlegen, okay, kann ich eine kostenlose Beschwerdestelle einrichten, die wirklich unabhängig ist? Sind Betroffene über ihre Rechte ausreichend informiert? Wie kann ich dazu führen, dass sie noch besser informiert sind? Und ja, also das würde ich so.
Ja, das sind eh schon einige sehr, sehr fundierte Tipps, kann man sagen.
Ja, ich glaube auch.
Ja, kann man nur hoffen, dass die irgendwann die relevanten Ohren erreichen und dass dort dann vielleicht auch jemand den Bedarf sieht, da in die Richtung etwas zu tun. Das wäre natürlich sehr großartig. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle, ich meine, wir könnten abendfüllend über das Thema sprechen, aber ich glaube, wir haben wirklich einen sehr, sehr, sehr großen Bogen von was sind Probleme, was sind Möglichkeiten, jetzt strukturell etwas zu ändern, wo werden die Institutionen angehalten, ein bisschen was zu verbessern, aber auch, was kann jede Einzelperson in ihrem eigenen Umkreis machen, haben wir, glaube ich, viel abgedeckt. Das ist besser, als ich mir das jemals hätte erwarten können.
Ah, das freut mich.
Vielen lieben Dank, Tonja.
Ja, danke euch. Danke.
Ja, voll schön. Vielen Dank. Ja.
Ich hab dich gerade nicht gehört.
Ich habe nur gesagt, vielen Dank, es war super spannend und ich freue mich total, dass ich zuhören durfte. Ja? Also es war für mich echt eine große Bereicherung.
Oh, das freut mich zu hören, danke. Okay, ich fand es auch sehr spannend und schön.
Wieder mal um der Partypupa sein zu dürfen, es wäre schön, wenn wir das alles gar nicht machen müssten. Aber,
ja, das stimmt.
Aber es ist einfach, ja. Leider in dieser Generation müssen wir es noch machen, damit es vielleicht die nächste Generation noch ein bisschen weniger machen muss. Okay, dann auch vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen da draußen, die sich diese Folge auch angehört haben. Wie immer bitte an dieser Stelle auch die Aufforderung, wenn ihr Themen habt, von denen ihr meint, man sollte sich mit denen auseinandersetzen, dann seid doch so lieb und lasst uns die irgendwie zukommen, vor allem über unsere Social-Media-Kanäle. Wir werden natürlich auch die Dunja verlinken, damit ihr auch folgen könnt und all den Dingen, den großartigen Informationen, die sie mit der Welt teilt. Und ja, ansonsten von meiner Seite vielen herzlichen Dank.
Ja, danke auch von mir.
Danke dir.
Dankeschön.
Okay, dann schönen Tag. Bitte bleibt alle gesund da draußen.
Ciao.
Ciao.